Liebe Gemeinde, unsere Zeit ist eine Zeit zunehmender seelischer Verletzungen. Das ist uns allen ja nicht neu. Im Gegenteil, wir selber sind Menschen, die oft vertraut sind mit seelischer oder auch körperlicher eigener Not. Wir kennen zum Teil depressive Verstimmungen aus eigener Erfahrung. Mancher von uns hat vielleicht tiefe Depressionen durchgemacht oder macht sie durch, hat Angstzustände durchlitten und die große Dunkelheit erfahren, die diese Krankheiten und Verletzungen in der Lage sind, in uns auszulösen. Woran liegt das eigentlich? Woran liegt es, dass unsere Gesellschaft, wie man den Eindruck hat, immer kranker wird? Dass die seelischen Verletzungen immer mehr zunehmen und dabei junge und alte Menschen erfassen? Kinder mit Depressionen, wann hat es das vor 200 Jahren gegeben? Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Eruierung, sondern es ist wirklich eine Frage der Zunahme dieser Krankheit unter uns Menschen. Meine persönliche Überzeugung ist, der Charakter unserer Gesellschaft hat sich gewandelt. Über einige hundert Jahre war unsere Gesellschaft geprägt von zwei Charaktereigenschaften, die das Ganze des Volkes, vielleicht auch in ganz Europa, bestimmten. Zum einen von dem Drang, Althergebrachtes zu hüten und zu schützen, über viele Generationen hinweg. Man nennt das die mehr ordnungsgeprägte Seite. Und zum anderen von der Eigenschaft der Zugewandtheit zum Menschen. Man nennt das die hingegebene Seite. Noch nach Kriegsende war diese Zugewandtheit zum Menschen in dem Anstieg der Aufnahmezahlen in diakonischen Einrichtungen spürbar. Natürlich hat auch der Krieg das Seine dazu getan, dass viele Frauen die Diakonissentracht nahmen, denn das Männerangebot in der Gesellschaft hatte durch den Krieg stark abgenommen. Aber überhaupt war die pflegerische Seite, die hilfsbedürftige Seite in unserer Gesellschaft über, ich sag mal, 150 Jahre stark vertreten und verankert. Sie hatte ein Übergewicht. Das alles hatte ein einigermaßen stabiles Gesellschaftssystem erzeugt, in dem auch der leidende Mensch sich aufgehoben fühlte. Irgendwann hat es Menschen wie Wichern gegeben oder Bolschwing, die bestimmte Anstalten erzeugten, einfach damit diese Menschen einen Ort haben, wo sie geborgen sind. Und das hatte eine leidliche Gesundheit der Menschen in dieser Gesellschaft zur Folge. Man fühlte sich eingebunden und geborgen. Über Generationen kannte man sich ja aus. Das aber hat sich weltweit, vor allem in den Gesellschaften des Westens, in den letzten 50 Jahren sehr verändert. Je mehr der Leistungsgedanke in den Vordergrund trat, desto mehr wurde sachbezogen gedacht. Man nennt das die gesellschaftlich versachlichte Seite. Heute steht nicht mehr zuerst der Mensch im Vordergrund, im Blick der Gesellschaft, sondern der Sachverbraucher, der Konsument. Und je schlechter es dem seelisch geht, desto mehr kauft er sich. Konsumbefriedigung nennt sich das. Die Industrienationen brauchen eigentlich unzufriedene, ein bisschen depressive Menschen, um ihre Verkaufszahlen zu steigern. Das ist das eine. Das andere aber ist der Trend zur jugendlich-jungen Gesellschaft. Der Wunsch nach Selbstverwirklichung, nach der Befriedigung des Ich prägt unser menschliches Denken. Das ist die Darstellungskomponente menschlichen Wesens. Es hat noch nie auf dieser Welt so viele Talkshows gegeben, in denen Menschen sich zum Teil in Grund und Boden reden, weil sie sich selbst darstellen möchten. Sie selbst sind sich ganz wichtig. Ich muss im Vordergrund stehen. Wo der andere bleibt, das ist mir egal. Diese Einstellung hat zu einer dramatischen Abnahme der pflegerischen Berufsanfänger geführt. Man will nicht mehr dienen, nicht zu solchen finanziellen, das muss man auch sagen, und nicht zu solchen beruflichen Voraussetzungen. Sollen sich doch jeder seinen Dreck selber wegmachen. Aber ich nicht. Das alles kann der Hintergrund sein für eine gefühlsmäßige Abkühlung in unserem Land. Und automatisch breiten sich dann seelische Krankheiten aus. Die Menschen werden ständig seelisch verletzt. Und sie leiden immer mehr. Und dabei haben sie immer weniger Hilfsangebote und Möglichkeiten, obwohl der Markt an der Stelle boomt. Ich möchte das heute Morgen einmal festmachen an dem Beispiel psychosomatischer Krankheit. Denn irgendwo in diesem weiten Bereich muss ich ja einiges isolieren. Seelische Verletzungen zeigen sich ja äußerlich dadurch, dass unser Körper Krankheitsanzeichen signalisiert, die aber nicht organischen Charakters sind, sondern das Leiden der Seele nach außen tragen. Manchmal auch durchaus durch körperliche Probleme, aber der Ursprung liegt drin. Das heißt, solche seelisch-körperlichen Erkrankungen äußern sich zum Beispiel in Herzbeschwerden, Kopfschmerzen, vegetativen Störungen ohne körperliche Veränderungen. Die Organe, zum Beispiel das Herz, sind irritiert, aber nicht krank. So können seelische Verletzungen sich äußerlich zeigen in Asthma, in Magen- und Darmstörungen, in Magersucht und Fettsucht, in Hautkrankheiten, in Infektionskrankheiten durch Abwehrschwäche. Es gibt sogar so etwas wie eine hysterische Blindheit, dass ein Mensch nicht mehr sehen kann, obwohl seine Augen völlig in Ordnung sind. Und er macht sich das nicht vor. Es ist so. Oder hysterische Taubheit, hysterische Lähmungen. Ich möchte Ihnen erzählen von einem Mann, der große Probleme im beruflichen Alltag hatte, der auf einmal morgens über Lähmungserscheinungen klagt. Er kann seine Beine nicht mehr bewegen. Alle medizinischen Untersuchungen in der Folge helfen nichts. Schließlich kommt der Mann auch in Kontakt zu einem therapeutischen Seelsorger. Dieser klärt im Zusammenarbeit mit dem Patienten und einem Mediziner, seit wann diese Lähmungen besonders auftreten. Der Patient entdeckt dabei seine eigenen Fluchtmechanismen. Er klärt zusammen mit seinem Seelsorger, wie er sich in Zukunft den bedrängenden Lasten seines Berufes gegenüber verhalten will. Und er findet Antworten. Er lernt, diesen Belastungen weniger angstvoll ins Auge zu schauen. Und etwas Eigenartiges passiert. Diese Lähmung verschwindet langsam. Das ist dann kein besonderes Wunder Gottes. Das ist die Folge seelischer Entlastung und Heilung. Der Mann war nicht körperlich lahm, aber er konnte seine Beine nicht mehr bewegen, weil die ihn zu seinen Problemen tragen würden. Er sperrte sich total gegen die beruflichen Auseinandersetzungen. Das gibt es, und das gibt es öfter, als wir glauben. Und der Hausarzt ist da oft machtlos, wenn er nicht diese Zusammenhänge erkennt und jemanden zum Therapeuten schickt. Seelische Verletzungen, das darf man wohl sagen, sind oftmals psychosomatische Störungen durch Angst. Hier in der Angst des Menschen liegt ein zentraler Faktor. Immer wird das in seelsorgerlichen Gesprächen deutlich. Angst macht krank. Wir kennen solche Angstphänomene im Kleinen aus der eigenen Anschauung. Aufregung im zentralen Nervensystem. Durch Angst und seelische Belastung ausgelöst, ruft sofort einen Appell an die Drüsen hervor, Vortragsangst. Das Nervensystem hat panische Angst registriert. Die Speicheldrüse stellt die Arbeit ein, der Mund wird trocken, der Redner braucht ein Glas Wasser. Gibt es haufenweise. Passiert immer wieder. Passiert einem Redner 1000 Mal, wenn es sein muss. Oder seelische Unruhe sendet SOS-Rufe an die Schilddrüse aus und beeinflusst dann die Sekretion. Die Folge: starke Nervosität, beschleunigter Puls, Vortreten der Augen, alles Hormone. Später, und das können dann langfristige Folgen sein, ein angegriffenes Herz. Wer also dagegen gar nichts tut und so weitermacht, kann später echte körperliche Probleme haben, die aber im Vorfeld zu regulieren wären, wenn er sich seelsorglich, therapeutisch, psychosomatisch untersuchen lässt. Und dabei verrät unsere Sprache ja, wenn wir seelische Not in körperlichen Symptomen deutlich machen. Wir haben in unserer deutschen Sprache Worte, Begriffe, die genau das zum Ausdruck zu bringen vermögen. Das ist der Hinweis darauf. So, da steht jetzt was. Das habe ich übrigens den englischen Schwestern und Brüdern gar nicht übersetzen können. Ich weiß nicht, Nicole von Jüchen, bist du hier gerade? Ja. Schwierig, oder? Ich habe dir das ganz bewusst nicht zugemutet und es weggelassen. Fällt dir ein Satz ein oder jemandem hier, den man übersetzen kann? It's heartbreaking. For example, it's heartbreaking. Noch was? Also es ist schwierig. Jede Sprache hat ihre eigenen Begriffe dafür. Und ich bin sicher, dass im Englischen auch solche Sätze vorkommen. Aber natürlich kenne ich sie nicht. Die Sache bricht mir das Herz. Das halte ich im Kopf nicht aus. All das schlägt mir auf den Magen. Das bringt mich zum Kochen. Das verschlägt mir den Atem. Unter der Last breche ich zusammen. Das geht mir unter die Haut. Ich habe mir die Krätze an den Hals geärgert. Der hat gar keine Krätze, aber der fühlt sich so. Angst führt zu solchen Aussagen. Wir zeigen das in unserer Sprache. Warum haben die Menschen Angst? Oft lautet die ehrliche Antwort, ich habe Angst, in den Augen anderer Menschen am Wert zu verlieren. Viele Ängste sind Verlustängste. Ich möchte das Vertrauen, die Liebe, die Zuwendung der anderen nicht verlieren. Darum verhalte ich mich irgendwie und ich überfordere mich oft dadurch und dann entstehen solche Probleme. Wenn das sauber gelöst wird und die Angst sich wie irgendwann wieder normalisiert, dann ist das ja kein Problem. Aber ständige Belastung, ständiger Ärger, das macht krank. Vom heilsamen Umgang mit seelischen Belastungen, so ist unser Thema. Wie geht es dir mit deinen Ängsten? Wie geht es dir mit deinen Ängsten? Giftstoffe kann ich durch Sport, Schlagen, Schreien loswerden. Es gibt das Beispiel von Kaiser Wilhelm II., der nach seiner Abdankung, seiner Erzwungenen, natürlich voller innerer Konflikte war. Der Mann war Kaiser, der war gewählt, der wollte nicht einfach ins Nichts versetzt werden. Und er hat in Holland, wo er sich hin zurücksieht, ich glaube, ganze Wälder platt gemacht, weil er da Bäume gehackt hat. Kurz und klein, sagt man von ihm. Vielleicht leben wir heute noch, wir werden einen Ofen haben von dem Holz, das dieser Mann gehackt hat. Aber das hat ihm letztlich auch nicht viel geholfen. Es ist Problemkosmetik, durch das Ablassen von Aggressionen zu hoffen, ich könnte so Beziehungsprobleme lösen. Ich muss ja Versöhnung erleben. Dann werde ich gesund. Dann lösen sich auch psychosomatische Probleme. Und dabei wird das Ganze noch schwieriger, wenn ich mir verdeutliche, kämpfst du gegen dein Problem an, dann verstärkst du dein Problem. Das lässt sich aber übersetzen, glaube ich, oder? If you fight against your problem, you will increase it. That's the problem, you see? Das heißt, je mehr ich mich auf meine seelische Verletzung konzentriere, nach allen möglichen Gründen und Hilfsmöglichkeiten suche, kann ich mein Problem nur noch verstärken. Ich werde ständig darauf gestoßen, die Krankheitssymptome verdichten sich. Sie müssen den Versuch nicht machen, vielleicht haben Sie ihn mal hinter sich. Es ist wirklich so. Konzentriere ich mich auf mein Problem, wird das nicht weniger, es wird immer schlimmer. Und es kommen andere dazu. Deutlich kann man das zum Beispiel machen am Beispiel des Rotwerdens bei Aufregung. Wenn ich weiß, ich werde leicht rot, dann passiert das einfach. Und wenn ich jetzt denke in einer Situation, oh, jetzt werde ich gleich rot, und das nicht ausspreche, mir nicht bewusst mache, werde ich rot, ganz klar. Automatisch ist das so. Und der Mensch fühlt sich nicht gut, weil das ist ja ein Zeichen von, was weiß ich, Schwäche oder so. Menschen, die darunter leiden, konzentrieren sich besonders, dann sich vor dem Rotwerden zu schützen. Und ihre Furcht davor, es könnte passieren, verstärkt das alles erst richtig. Immer. Die Betreffenden werden also erleben, dass genau passiert, was sie eigentlich nicht wollen. Die beste Hilfe in einem solchen Fall ist übrigens, sie, und das ist unter dem Fachbegriff, ich glaube, paradoxe Intervention oder Intention zu verstehen, in so einem Fall sie zu ermutigen, unbedingt rot zu werden. Oder sich bewusst zu machen oder sich zu outen und sagen, wissen Sie, Sie merken wahrscheinlich, ich werde jetzt unheimlich rot. Das ist bei mir immer so, wenn ich mich aufrege oder wenn ich in so eine Situation komme, macht aber doch sicherlich nichts. Und tatsächlich, Errötungsfurcht kann überwunden werden, wenn der Errötete zum Beispiel genau das Paradoxe tut, sich vor die Menschen hinstellt und sagt, aufgepasst, ich werde jetzt rot. Paradoxe Intention oder Intervention hilft auch bei bettnässenden Kindern, übrigens viel mehr als eine Klingelhose. Man sagt dem Kind, Oh, du hast ja heute wieder nicht ins Bett gemacht. Schade. So irgendwie. Und das Kind will ja Aufmerksamkeit. Man nimmt es also überhaupt nicht wahr, das Kind macht ins Bett, man nimmt es nicht zur Kenntnis. Es spürt das nicht mehr, dass man sich aufregt, das Kind will aber Aufmerksamkeit. Und so dreht man das dann langsam um, indem man ihm dann Aufmerksamkeit gibt, wenn es das mal nicht tut und sich darüber wundert und so irgendwie. Also es wirkt. Seelische Verletzungen sitzen tief und quälen sehr und sie sind oft eben nicht bewusst, sondern unbewusst. Und dadurch können wir auch über das Unterbewusste eine Menge lösen. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz einen Fall schildern, in dem Heilung geschieht und wo das symptomatisch ist. Das heißt, da kann ich lernen, frei zu werden von Verletzungen aller Art. Da nochmal der Bibeltext. Es geht um Johannes 5, 1 bis 9. Wir haben diese Verse auch gerade gehört. Um diesen Mann, der an dem Teich Bethesda sitzt und gern gesund werden will. Wir haben diese Verse ja noch in Erinnerung aus der Lesung gerade. Und diese Verse machen deutlich, Jesus betritt damals eine jammervolle Szene. Das ganze Elend dieser Welt und der damaligen Gesellschaft liegt vor ihm. Menschen zwischen Hoffnung und Resignation. Wer viel körperliche und seelische Not hat, der liegt hier. Und da ist so viel zusammengepfercht auf engstem Raum. Es könnte heute nicht schlimmer sein. Einer dieser Kranken hat ein besonders schweres Los offensichtlich. Jesus sieht in das Leben dieses Menschen und geht auf ihn zu. Dieser Mann ist jetzt 38 Jahre krank. Das ist ja manchmal mehr, als Menschen damals gelebt haben. Unvorstellbares Leid, das diesen Menschen von Jugend auf prägt. Und die körperliche Not, aber auch die seelischen Verletzungen, die diesen Mann geprägt haben, sind einfach schrecklich. Er sagt das ja selber, er fühlt sich total alleingelassen. Es gibt keinen, der sich um ihn kümmert. Nun liegt er da an der Quelle der Gesundheit und er kommt nicht heran. Und diese Verletzung ständig zu erleben, wie die Schar der Kranken voller Hass und Egoismus ins Wasser stürzt, humpelt, kriecht, wenn das Wasser nur durch eine Heilquelle in Bewegung gebracht wurde. Solchen Egoismus, solche Verzweiflung kann man nicht anschauen, ohne seelische Verletzungen dabei vorzutragen. Der Vergleich in unserer Gesellschaft, finde ich, ist sehr, sehr treffend. So kann ich auch 2016 krank sein und seelisch verletzt herumliegen. Niemand hilft mir wirklich, gesund zu werden. Zumindest empfinde ich das so und leide bitterlich. Jesus hat diesen Kranken nun gesehen und beachtet. Stellvertretend für alle geht er auf ihn zu. Und dann, vielleicht schockiert Sie das hier, wenn er diesen Mann fragt, er sagt zu ihm, was sagt er denn jetzt? Aha. Er sagt zu ihm, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und wir denken uns, das ist ja eigentlich eine blöde Frage. Und wer darüber schon mal nachgedacht hat, der fragt sich, was soll das? Warum fragt Jesus das? Aber will er das wirklich noch? Will er wirklich noch? Nach all diesen Enttäuschungen? Oder ist das bei ihm nur noch Routine und er hat keinerlei Hoffnung und wünscht sich eigentlich nur noch bald zu sterben? Weil er nichts mehr erwartet. Wir müssen hier weiter schauen als auf diese Lähmung hin allein. Dieser Mann, der vielleicht das Empfinden hat, ich bin ja eigentlich nur der Auswurf der Gesellschaft. Mit mir will niemand etwas zu tun haben. Hier erstickt vielleicht jemand an seiner Einsamkeit. Wie oft mag er in der Dunkelheit Depressionen oder Todesgedanken gehabt haben und sich den Tod vor Gott gewünscht haben. Mit ihm ist noch niemand heilsam umgegangen. Er sagt es ja selber, ich habe keinen Menschen. Ich liege in der Nähe der Lebensquelle und ich komme nicht heran. Willst du? So fragt Jesus jeden Menschen, nicht nur ihn, der Heilung erhofft. Willst du gesund werden an Leib, Seele und Geist? Gesund im Innersten, gesund auch von deiner Schuld, von deinen Ängsten. Von deiner Not, von deiner Einsamkeit, von deinem Egoismus, von deinem ständigen Stress, der dich schuldig macht an deinem Körper, von deinem Ehrgeiz, der dich verbrennt, von deinen Abwehrmechanismen, die seelischen Verletzungen dich verdrängen lassen, von deinen Versuchen, dein Nicht-Wollen als ein Nicht-Können können zu entschuldigen. Und eigentlich musst du frei werden davon, nicht zu wollen. Du kannst nämlich vielleicht sogar mehr, als du denkst. Seelsorge Gottes, heilsamer Umgang mit meinem Leben. Liebe Gemeinde, der heutige Gottesdienst möchte diese seelsorgerliche Liebe Gottes in mir und in dir in den Mittelpunkt rücken. Und Gott stellt diese Frage an dich und an mich und er stellt sie seelsorgerlich, nicht provokativ. Das hat Jesus damals nicht provokativ gefragt, sondern voller Wärme in seiner Stimme. Willst du gesund werden? Willst du noch gesund werden? Ist das noch dein tiefer Wunsch? Oder verdrängst du weiter die Dinge, die dich krank gemacht haben und arbeitest nicht daran, weil du das glaubst, nicht mehr zu können? Deshalb, liebe Gemeinde, bieten wir in unserer Gemeinde Sonntag für Sonntag Seelsorge an. Im Gebet nach den gottesdienstlichen Segen, in Gesprächen zu zweit und, wenn nötig, mit dem Hinweis auf professionelle Seelsorge. Niemand, der hier heute sitzt, braucht zu resignieren. Niemand, der dies vielleicht auch im Internet einmal hört, braucht zu resignieren. Es ist ein Gott da, der hilft, der mir Hilfen schenkt, der mir Menschen zeigen will, damit ich von seelischer Not aus der Depression weg gesund werde. Manchmal braucht das Zeit, manchmal mehr Zeit, als ich Geduld habe. Dann darf ich Gott um Geduld bitten und er wird mir wieder mehr schenken. Aber niemand braucht zu resignieren. Gott segne mich und dich in seinem seelsorgerlichen Programm. Ich wünsche mir das sehr und sage, was die Predigt betrifft, Amen. Und ich lade Sie jetzt ein. Es wäre schön, wenn zwei aus diesem Kreis, nachdem Sie das heute wahrgenommen haben, dieser Gottesdienst ist gleich zu Ende, mit Jesus Christus reden, zu Gott reden und für uns stellvertretend beten. Wer möchte das tun? Ich möchte euch bitten, bleibt sitzen, neigt euch. Und zwei aus diesem Kreis, ich bitte um Gebet.